Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir haben gestern Vormittag begonnen, uns mit den drei Evangelien zu beschäftigen, wie es der Cornelius schon gesagt hat. Wir haben ja begonnen mit einer zeitlichen Einteilung dieser drei Evangelien und haben dann gesagt, dass wir in einem zweiten Teil die Inhalte dieser drei Evangelien betrachten wollen und haben dann gestern begonnen, ja, uns mit dem Inhalt des äonischen Evangeliums oder wie man es auch benennen kann, des Evangeliums der Zeitalter zu beschäftigen. Und heute kommen wir also nun zum Inhalt des Königreichs der Himmel. Wir machen also jetzt bezüglich der Inhalte Fortsetzung. Ja, worum geht es beim Königreich der Himmel? Wie es der Name schon sagt, es geht bei diesem Evangelium um den König und das Königreich. Und zwar um die Königsherrschaft Jesu Christi hier auf unserer Erde, die, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, ihren Ursprung nicht in diesem Kosmos hat. Der Herr Jesus sagt dem Pilatus, mein Reich ist nicht aus diesem Kosmos. Johannes 18, Vers 36. Und das Matthäus-Evangelium beginnt ja mit den Worten, wir haben das auch gestern schon gehört, Kapitel 1, Vers 1, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann geht es weiter in Vers 2 mit einem Geschlechtsregister, beginnend von Abraham. Und dann lesen wir in Vers 6 diesen Satz, Isai aber zeugte David. Auch in den vorhergehenden Versen lesen wir, wer wen gezeugt hat. Und dann finden wir jetzt in Vers 6 eine ganz gewaltige Ergänzung. Isai aber zeugte David, den König. Was für ein Paukenschlag, liebe Geschwister, den König. Mit Abraham, haben wir gestern, wie gesagt, gehört, hat die Geschichte des Zwölfstämmevolkes Israel begonnen. Und David war der König, von dem Samuel, dem Saul in 1. Samuel 13, 14 bezeugt. Jahweh hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und Jahweh hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Um wen geht es also im Matthäusevangelium? Es geht um den König Israels und sein Königreich. Also das Matthäusevangelium zeigt uns unseren Herrn Jesus in ganz besonderer Weise als den König Israels. Und so finden wir im Matthäusevangelium immer wieder die Formulierung, das Reich oder genauer das Königreich der Himmel. Es ist die sichtbare Königsherrschaft unseres Herrn Jesus Christus, die mit seinem Kommen vom Himmel auf die Erde kommt und die, ja, wie es der Albert gesagt hat, zum Greifen nahe war, als der Herr Jesus ja gekommen war. Dieses Königreich der Himmel dauert nach Offenbarung 20 1000 Jahre. Also wir finden in diesen wenigen Versen Offenbarung 20, 2 bis 7, sechsmal diese Jahreszahl 1000. Also von daher weiß ich keine Veranlassung, warum wir hier nicht von 1000 Jahren ausgehen sollten, wenn diese Zahl sechsmal genannt wird. Israel wird in dieser Zeit als Ehefrau des Christus die zentrale Rolle spielen. Es wird die höchste aller Nationen sein und über die Nationen herrschen. Wir wollen eine gewaltige Verheißung lesen aus 5. Mose 26, 18 und 19. 5. Mose 26, 18 und 19. Und Jahwe hat ihr heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein sollst, wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote beobachten sollst, und dass er dich zur höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck, und dass du, Jahwe, deinem Gott ein heiliges Volk sein sollst, so wie er geredet hat. Wenn der Herr Jesus sichtbar auf dem Ölberg erscheint, dann beginnt die nationale Wiedergeburt Israels mit denjenigen, die die Drangsal Jakobs überleben werden. Auch diesen Vers, Vers 9, haben wir gestern schon gehört. Ich lese es noch einmal, Sacharja 13, 8 und 9. Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht Jahwe, zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben, und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk, und es wird sagen, Jahwe ist mein Gott. Der neue Bund aus Jeremia 31, der ja dort am Kreuz auf Golgatha geschlossen wurde, ja, dieser neue Bund tritt nun für das Volksganze de facto in Kraft. Noch einmal Matthäus 26, 28, wo der Herr Jesus sagt, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Freilich trat dieser neue Bund auch schon de facto für die Gläubigen damals an Pfingsten in Kraft. Und er wird auch in Kraft treten, de facto, für die Überwinder der Endzeit und mit dem Kommen des Herrn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg und der damit beginnenden nationalen Wiedergeburt Israels tritt dieser Bund dann eben für das Volksganze in Kraft. Wichtig ist, dass wir beachten, dieser Bund ist ein Ehebund. Wir wollen die ganz zentralen Stellen aus dem Jeremia lesen und aus Römer 7. Zuerst Jeremia 31, 31 bis 33. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Jahwe. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Herz. Denken wir daran, was wir über das Herz hören durften. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Was sind das für kostbare Verse, liebe Geschwister? Und ja, wer ist der Ehemann des Volkes Israel? Ganz klar, der Herr Jesus. Er hatte sich dort am Sinai mit seinem Volk Israel vermählt. Israel hat diesen Ehebund gebrochen. Wir wissen es, es hat anderen Göttern nachgehurt. Es wurde zur Hure und dann hat Gott selbst diesen Ehebund auch juristisch beendet. Wir lesen in Römer 7, Vers 2, denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Christus starb auf Golgatha, damit ist der Ehebund juristisch zum Abschluss gekommen. Mit welchem Ziel? Damit Israel eines anderen wird. So lesen wir es da in Römer 7, nämlich Römer 7, Vers 4, des aus den Toten Auferweckten, dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Also freilich werden auch im Gemeindehaushalt solche aus Israel gläubig und gehören somit als Leibesglieder dem aus den Toten Auferweckten an. Doch in der nationalen Ebene bedeutet eben die nationale Wiedergeburt des Volkes Israel den de facto Beginn dieses ganz neuen Eheverhältnisses. So dürfen wir doch sagen, im tausendjährigen Reich gilt, was wir in Jeremia 21, 22b lesen, denn Jahwe hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben. Und wenn wir in Jeremia 31, 33 gelesen haben, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, dann müssen wir hierzu Matthäus 5, 17 und 18 dazu nehmen. Matthäus 5, 17 und 18, wir wissen Matthäus 5, Bergpredigt. Dort sagt der Herr Jesus zu seinem Volk, Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern in der ganzen Fülle darzustellen, kann man übersetzen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wir finden hier das bekannte Wort, das uns so bekannte Wort Plero. Nicht aufzulösen, sondern in der ganzen Fülle darzustellen. Was fehlte denn dem Gesetz? Wir wissen ja, haben wir auch gehört, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Was fehlte dem Gesetz? Ganz einfach, es fehlte ihm der Erfüller des Gesetzes. Nach Römer 8, Vers 3 war das Gesetz durch das Fleisch kraftlos. Das Gesetz, so können wir sagen, hat auf den falschen Partner gesetzt. Und ja, es hat auf das Fleisch gesetzt, das nichts anderes als sündigen kann. Was fehlt dem Gesetz? Ganz klar, der Herr Jesus und sein Geist. Genau, es fehlt die Kraft, lebendig zu machen. Und ja, da dürfen wir sicherlich auch den Irrtum der Engelwelt erkennen, die gemeint haben, ja, wir müssen dem dieses wunderbare Gesetz, den Menschen oder dem Volk Israel geben, dann geschieht das eben, dass sie ja Gott wohlgefällig leben. Ja. Und ja, kraftlos durch das Fleisch, es hat keine Kraft, lebendig zu machen. Und Czerwinski hat es so formuliert, das Wesen des neuen Bundes ist durch Geisteskraft die Rechte und Satzungen, das Gesetz treu und Gott gewollt zu halten, als Mittel zum Gesegnetsein für die anderen Nationen. Und wir sehen, es geht also hier bei Gesetzesbeobachtung im tausendjährigen Reich keineswegs darum, Gerechtigkeit aufzurichten. Ja, das war ja die Not. Römer 10, sie suchten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten aus dem Gesetz. Und jetzt dürfen wir sehen, das neugezeugte, wiedergeborene Israel, es ja ist jetzt zu dem gekommen, zu ihrem Messias, zu dem Erfüller des Gesetzes. Und so darf es geschehen, durch Geisteskraft die Rechte und Satzungen, das Gesetz treu und Gott gewollt zu halten. Und wie können wir denn das Gesetz hier zusammenfassen? Und da gibt es in der Verfassung des tausendjährigen Reiches, wenn wir so die Bergpredigt nennen dürfen, einen kostbaren Satz, den ich erst jetzt entdeckt habe, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also war mir eine sehr große Hilfe. Das ist die Lebensordnung im tausendjährigen Reich. Erfüllung des Gesetzes. Das wird da möglich sein. Wir können es so formulieren: alter Bund, Schattengesetz, neuer Bund, Füllegesetz. Und wie gesagt, beim wiedergeborenen Israel geht es nicht darum, dass sie durch das Gesetz versuchen, gerecht zu werden. Das ist bei ihnen schon längst durch den Glauben an ihren Messias geschehen. Vielmehr sind sie nun in der Lage, so zu leben, wie wir es gerade in Matthäus 7, 12 gelesen haben. Und welche Segensströme werden dadurch in die Nationenwelt hineinfließen? Und es ist ja bewegend, ich habe einfach mal im Internet geguckt, Nobelpreisträger, da habe ich diese Aussage gefunden, wörtliches Zitat. Von 1901 bis 1923 haben 214 Nobelpreisträger jüdische Wurzeln oder mindestens einen jüdischen Elternteil. Das sind etwa 22% aller Nobelpreisträger, obwohl Juden nur etwa 0,2% der Weltbevölkerung ausmachen. Also außergewöhnliche Erfindungen, Entdeckungen hat dieses Volk hervorbringen dürfen. Und wir können erahnen, was wird es sein, wenn Israel seine nationale Wiedergeburt erlebt hat, den Herrn Jesus erkennen durfte, durchschauen zum Glauben gekommen ist und somit Segensträger für alle Nationen sein wird. Ungeahnte Ströme des Segens werden von Jerusalem als Zentrum des tausendjährigen Reiches in die Nationenwelt hineinfließen. Was ist also die Zielsetzung der Verkündigung des Evangeliums des Königreichs für Israel? Wir können es so formulieren, dass das Volk Israel zur Braut und Ehefrau des Christus wird, passend wird für das Königreich der Himmel hier auf der Erde und somit fähig für seine Berufung, Segenskanal für alle Völker zu werden. Wie die Zielsetzung, das schauen wir schon einmal ins paulinische Evangelium, wie die Zielsetzung der Verkündigung des paulinischen Evangeliums und kostbar durch die Torheit der Predigt, wie die Zielsetzung durch die Verkündigung des paulinischen Evangeliums, wie es der Cornelius gesagt hat, durch die Torheit der Predigt, die Herausrufung und Zubereitung der Leibesgemeinde ist, Ausführungsorgane des Christushauptes zu sein, zur Ausführung aller Verheißungen im ganzen All, die der Sohn vom Vater empfangen hat. So geht es eben beim Evangelium vom Königreich darum, dass Israel passend wird für seinen irdischen Beruf und die Gemeinde hat einen allumfassenden Beruf, so können wir sagen. Ja, was ist der allererste Inhalt des Evangeliums des Königreichs für das Volk Israel? Wir sprachen davon, dass das Matthäusevangelium im Besonderen den Herrn Jesus als König ist, als den König Israels zeigt. Und da haben wir auch bereits schon Matthäus 3, 1 und 2 ja, gelesen. Ich lese uns nochmal diese beiden Verse, weil da sehen wir, was ist der Inhalt. Matthäus 3, 1 und 2. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen, zum Greifen nahegekommen. Was ist also das Erste? Tut Buße. Das ist der erste Inhalt dieses Evangeliums. Und es ist beachtenswert, dass ja auch Petrus in seiner Pfingstpredigt diese Botschaft allen 12 Stämmen verkündigte. Apostelgeschichte 2, 36 bis 38a. Das ganze Haus Israel, übrigens wichtig, damals an diesem Pfingsttag waren Vertreter aller 12 Stämme versammelt in Jerusalem. Sonst würde der Petrus nicht sagen, das ganze Haus Israel. Wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Nationale Buße Israels, das ist die Botschaft des Evangeliums des Königreichs. Und wenn wir Sacharja 12, 10 lesen, dann dürfen wir erkennen, wie werden die dann noch Lebenden aus dem 12-Stämme-Volk Israel Buße tun. Sacharja 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzig Geborenen und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Ja, was für eine nationale Buße wird das sein? Was ist das Nächste? Der nächste Inhalt dieses Evangeliums. Was machte denn Johannes der Täufer? Was machte denn auch unser Herr Jesus? Ich möchte uns Lukas 7, 29 bis 30 dazu lesen. Und das ganze Volk, das zuhörte und die Zöllner rechtfertigten Gott, indem sie mit der Taufe Johannes getauft worden waren. Damit haben sie gesagt, jawohl, ich bin ein verlorener Sünder. So möchte ich es einfach mal sagen. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Wir wollen gleich jetzt wieder abspringen zur Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2, 38. Was war das Nächste, dass Petrus dem Volk sagte, tut Buße, das war das Erste, und jetzt geht's weiter. Und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, wir können ganz eindeutig festhalten, Buße und Wassertaufe sind heilsnotwendig auf der Ebene des Königreichs Evangeliums. Also wer sich nicht da hat taufen lassen, schon bei Johannes, der war von vornherein, war er ausgeschlossen, im Prinzip war die Tür fürs Königreich schon zu. keine Sündenvergebung, kein Geistempfang ohne Buße und Wassertaufe auf dieser Ebene. Und was bedeutet der Empfang des Heiligen Geistes? Wir wollen hierzu eine ganz entscheidende Aussage unseres Herrn Jesus in diesem Nachtgespräch mit dem Pharisäer Nikodemus lesen. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, von oben geboren werde. Und wir wissen, geboren werden, gezeugt werden, das gleiche Wort im Griechischen. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Der Empfang des Heiligen Geistes ist freilich notwendig. Für das Wasser dürfen wir hier das Wort Gottes sehen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe, sagte Herr Jesus. Der Empfang des Heiligen Geistes ist freilich notwendig, dass das geschehen darf, was der Herr Jesus hier dem Nikodemus sagt. Die Neuzeugung, die Geburt aus dem Heiligen Geist. Halten wir diese drei Grundinhalte des Evangeliums des Königreichs fest. Buße, Wassertaufe, Geistempfang. Diese drei Stücke sind die Voraussetzung zur Neugeburt bzw. Neuzeugung aus dem Geist. Und ich möchte noch eine Stelle lesen aus Apostelgeschichte 10, die Verse 42 und 43. Dort ist Petrus im Haus des Cornelius. Dort sagt er, und er, nämlich Jesus Christus, hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. So dürfen wir also die Aussage von eben präzisieren. Wir nannten die drei Grundinhalte und dürfen es nun doch so formulieren, Buße, aus der Glaube an den Herrn Jesus resultiert, Wassertaufe, Geistempfang. Auch sehen wir das doch in der Aussage des Herrn in Markus 16, 16, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Schauen wir wieder hinüber zu uns, ins paulinische Evangelium. Wie lautet da die Reihenfolge, bald in jeder Predigt? Ja, nenne ich diesen Vers oder in sehr vielen immer wieder. Epheser 1, Vers 13. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, auch hier die Torheit der Predigt, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Nehmen wir den Vers 14 noch dazu, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Wie lautet die Reihenfolge bei uns? Hören, glauben, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Wo ist die Wassertaufe? Sie kommt nicht vor. Wo ist die Buße? Oh, spannende Frage. Wo ist die Buße? Liebe Geschwister, bei uns gehört die Buße hundertprozentig dazu. Aber bei uns ist es andersherum. Nicht Buße, aus der der Glaube folgt, sondern wie war es denn bei uns allen? Ich möchte es mal mit den eigenen Worten beschreiben. Wir hörten das Wort. Wir durften gläubig werden. Wir durften die Versiegelung mit dem Heiligen Geist erleben. Und dann wurde es uns sonnenklar, also so wie jetzt, so wie bisher kann ich jetzt nicht weiterleben. Das geht nicht. Da wird uns auf einmal klar und wird uns immer wieder klar, ich muss umsinnen, ich muss umdenken, der Heilige Geist führt uns in die Buße. Also so möchte ich das mal formulieren. Wir erkennen, ich muss hier und da eine Kehrtwende machen, ich kann das nicht mehr tun und muss die Prioritäten meines Lebens komplett neu ordnen. Also ja, selbstverständlich, unser Leben lang, ja, bedarf es in unserem Leben der Buße, der Umsinnung. So möchte ich es einfach formulieren, als Konsequenz unseres Gläubigseins. als Konsequenz der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Also in dieser Weise Buße. Wir haben letztes Mal gesagt, dass die Verkündigung des paulinischen Evangeliums den Tag Christi Jesu als Erwartungsziel hat. Dass eben die Gemeinde, wie wir gerade gesehen haben, herausgerufen, zubereitet, fertig gemacht wird für diesen Tag, für den Christus, das Haupt. Und so hat die Verkündigung des Evangeliums des Königsreichs, ja, als Etappenziel, sage ich jetzt einmal, das sichtbare Kommen unseres Herrn Jesus Christus auf dem Ölberg zum Ziel, mit der darauffolgenden Reichsaufrichtung und der Erfüllung aller irdischen Verheißungen für Israel und die Völkerwelt. Wir wollen dazu zwei ganz zentrale Stellen lesen. Und da sehen wir auch, wer hat welche Erwartung gehabt. Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Und wie sie, nämlich die Elf, unverwandt gen Himmel schauten, als er, nämlich ihr Herr, der Herr Jesus, auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen. Also so wird er kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also von daher war natürlich die Erwartung der Elf nicht die Entrückung, woher denn? Die haben doch hier eine ganz klare Botschaft bekommen, sondern freilich die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus. Und nun noch Apostelgeschichte 3, 19 und 20, die eindeutige Botschaft des Petrus an sein Volk nach der Heilung des Gelähmten. So tut nun Buße und bekehret euch, da haben wir es wieder, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Auch hier die klare Erwartung der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus und die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, das heißt die Erfüllung der durch die Propheten ausgesprochenen Verheißungen, das ist damit gemeint, hier mit der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten, da denken wir natürlich an die Propheten des Alten Testaments, von jeher geredet hat. Also ganz klar, sie, die Zwölf, die Elf, sie hatten die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus. Ja, das war ihr Erwartungsgut. Und wenn der König kommt, dann kommt er mit, bringt er sein Reich mit und dann, ja, geht es hinein ins tausendjährige Reich. Ja, wir sehen diese Zeit an Pfingsten, das war ein gewaltiger Reichsanbruch. Der Cornelius hat es auch schon erwähnt. Zeichen und Wunder. Wir können noch andere Merkmale dazu nehmen, Zeichen und Wunder, sofortiges Gericht über die Sünde, Ausscheidung der Untreuen, Gütergemeinschaft der Gläubigen. Also das kennzeichnete diese Zeit und so war dieser Reichsanbruch quasi tausendjähriges Reich en miniature. Und so wird es auch, wenn man an die Sendschreiben denken, sein. Die Mitläufer, die werden ganz schnell, ja, möchte ich mal sagen, getrennt von der Gemeinde. Da heißt es immer, wer überwindet, der hat einen Anteil an Herrscheraufgaben im tausendjährigen Reich. Also es ist wichtig, dass wir beachten, zu Beginn der Königreichsgleichnisse, ja, da erzählt der Herr Jesus ja dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da sehen wir, und da sagt er das ja auch, so oft jemand das Wort vom Reich hört, wie nehmen die aus Israel diese Botschaft auf. Und da lesen wir ja, da geht die Frucht, der Same, nicht, Entschuldigung, ich ganz falsch, was ich gesagt habe, nicht Frucht, der Same geht ganz schnell auf. Aber dann kommt das Steinigte und dann, ja, ist der ganz schnell wieder weg, da kommen die Dornen und der Herr Jesus nennt dann da die Verfolgung, das ist das Steinigte, wenn Verfolgung kommt, dann wenden sie sich weg. Der Betrug des Reichtums, da musste ich an Ananias und Sapphira zum Beispiel denken. Und dann heißt es, das gute Land, die bringen Frucht. Also da haben wir dann wirklich solche, die neu gezeugt sind, so verstehe ich das. Ja, und so lautet freilich auch die Botschaft, zum Beispiel auch in den Sendschreiben, wer überwindet. Ja, was ist die Erwartung der Nationen bezüglich des Evangeliums des Königreichs? Ja, wir wissen, die Nationen haben gewaltige Erwartungen, gewaltige Verheißungen schon im Alten Testament. Also es ist falsch zu sagen, dass natürlich mit Paulus die Nationen Anteil haben am Heil, das war vorher noch nicht da, das stimmt nicht. Das ganze Alte Testament jetzt oder viele Stellen im Alten Testament bezeugen ja Heil für die Nationen. Und ich möchte uns mal eine Stelle lesen, Sacharja 8, Vers 23, eine ganz bekannte und ja anschauliche Stelle, wo ja uns gezeigt wird, was denn da sein wird, wenn Israel ja zurechtgebracht, neu gezeugt ist, was da die Nationen machen werden. So spricht Jahweh der Heerscharen, Sacharja 8, 23, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen, ja ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ja, so wissen wir, jetzt im tausendjährigen Reich erfüllt sich der Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 und 20a. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jetzt können wir wirklich sagen, Nationenmassen werden das Evangelium des Königreichs hören und zu Jüngern werden. Ich verstehe die Schrift so, habe über mancherlei Dinge viel nachgedacht und bewegt. Ich verstehe die Schrift so, dass sicherlich auch Einzelne zur Wiedergeburt aus den Nationen dort durchbrechen werden, doch die Massen bleiben auf der Ebene der Jüngerschaft stehen, des Lernens, des von außen her, sage ich mal, angesprochen werden. Wie sonst könnten wir in Offenbarung 20 lesen, dass nach den 1000 Jahren, wenn Satan aus seinem Gefängnis losgelassen wird, er die Nationen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, verführt zum Kampf gegen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt Jerusalem. Die 4 Ecken der Erde, ich denke, wir dürfen das so verstehen, das sind die am weitesten von Zentrum von Jerusalem entferntesten Stellen auf der Erde, geografisch betrachtet. Und dort werden aber auch diese Nationen sich befinden, die auch innerlich am weitesten eigentlich von Israel und dem Gott Israels, vom Herrn Jesus, ja, sich distanzieren. So möchte ich es mal sagen, ja. Dort fängt die Verführung an, erfasst die Nationen nach den 1000 Jahren. Und so zeigt uns das Zeugnis der Schrift einmal mehr, es reicht keine äußere Veränderung. Auch die besten Rahmenbedingungen schaffen keinen neuen Menschen. Es muss zu einer wesenhaften Änderung, zu einer Neuschöpfung kommen. Ja, soweit zum Evangelium vom Königreich. Jetzt wollen wir die Inhalte des paulinischen Evangeliums betrachten. Wir haben ja immer wieder auch schon Elemente betrachten dürfen. Und so dürfen wir festhalten, wenn die Entrückung geschehen ist, liebe Geschwister, dann ist der Erstlingszug abgefahren. Dann ist der Leib des Christus vollendet. Und mir ist bei der Vorbereitung das Lied zu Söhnen und zu Erben von Adolf Heller in den Sinn gekommen, wo er ja gedichtet hat, zu Söhnen und zu Erben hast du uns, Gott, erwählt, die wir von dem Verderben der Sünde einst gequält. Der Vorsatz deiner Gnade hat uns vom Wahn der Welt erlöst und auf die Pfade des vollen Heils gestellt. Die Erstlingsgemeinde, die zuvor bestimmt ist zur Sohnschaft durch Jesus Christus für den Vater selbst, nach dem Vorsatz der Gnade, diese Heilskörperschaft ist abgeschlossen. Und ich werde das nie vergessen, wie unser Jugendkreisleiter uns das mal eindrücklich vor Augen geführt hat. Er hat uns im Zusammenhang mit der Entrückung gefragt, hast du schon einmal einen Zug von hinten gesehen? Und es ist ja ganz anschaulich. Wir wollen nach Oberwiesenthal fahren. Und Ja, wir wissen, da unten fährt der Zug los und immer wieder haben welche gesagt, du guck, dass rechtzeitig zu dem Zug kommst. Und dann laufen wir da runter und dann sehen wir den Zug von hinten, liebe Geschwister. Eine erschütternde Situation, nicht für uns, wenn uns wieder der Zug verpassen, hier, aber für die Menschen, liebe Geschwister, die erkennen werden, diese Gläubigen, die haben tatsächlich recht gehabt. Meine Eltern, die haben tatsächlich recht gehabt. Also hast du schon einmal einen Zug von hinten gesehen? Was wird das für ein Erwachen für ganz viele sein, wenn die Entrückung geschehen ist, wenn offenbar wird, die Gläubigen hatten tatsächlich recht. Wie viele werden doch dann an ihre Brust schlagen und sagen, wenn ich den Erstlingszug verpasst habe, wenn ich jetzt auch Verfolgung und Martyrium zu erwarten habe, ich möchte zu einem Überwinder werden, ich möchte, wie es in Offenbarung 12 heißt, sie haben überwunden um des Blutes des Lammes willen, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das wird das Kennzeichen der Endzeitgemeinde sein. Ja, und so ist es natürlich immer wieder für uns ein ganz großes Anliegen und wollen das auch aussprechen, gerade auch auf so einer Konferenz, dass falls jemand unter uns sein sollte, der noch nicht Eigentum des Herrn Jesus ist, ja, dass er nicht irgendwann, sondern heute, wenn er die Stimme hört, heute, wenn er den heiligen Ruf hört, sonst kann sowieso niemand sich entscheiden von sich aus, sondern immer nur, wenn er durch den Geist Gottes angesprochen wird, aber dass, wenn er den heiligen Ruf hört, dass er, ja, wirklich sein Leben dem Herrn Jesus übereignet. Und das ist ja das so Einzigartige an diesem Evangelium, dass wenn ein Mensch den heiligen Ruf hört, er ganz unabhängig davon, wie er bisher gelebt hat, ohne Mittlerdienst des Volkes Israel, ohne Mittlerdienst eines Menschen, höchstens, dass der ihm Hilfestellung gibt, aber niemals im Sinne, dass der da was vermittelt, ja, dass wir heute von jetzt auf nachher aus der tiefsten Verlorenheit in die innigste Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus kommen können und die Einverleibung hinein in den Leib des Christus erleben dürfen, mit Leib, mit dem Christus werden dürfen, so wie wir es in Epheser 3 lesen dürfen. Ja, das ist also solch ein ganz wesentlicher Inhalt des paulinischen Evangeliums, totale Gnade für uns Nationenleute, total. Deshalb, weil unabhängig von allem, was bisher war, und ganz anders, wie es vom Alten Testament, von den Evangelien, von der Apostelgeschichte her war, dass der Weg immer über Israel ging. Und auch nachher, wir haben es gelesen, wird er wieder über Israel gehen. Dass wir heute, von jetzt auf nachher, darf ein Mensch ein Kind Gottes werden. Das ist so gewaltig. Und ich möchte uns jetzt Galater 2, 1 und 2 lesen, wo Paulus ja bezeugt, darauf nach Verlauf von 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf zufolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Wir wollen jetzt in einem kleinen Seitenweg, wollen wir nachweisen, dass es wirklich ein ganz neues Evangelium ist. Liebe Geschwister, diese Formulierung, ich legte Ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, die bewegt mich sehr. Wir haben gesehen, es war keineswegs ein Geheimnis, dass den Nationen Evangelium gepredigt wird. Das war schon vom Alten Testament klar. Wir alle kennen den Missionsbefehl aus Matthäus 28, war völlig klar, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und wir haben auch gesehen, dass das Evangelium des Reiches, haben wir ja gestern betrachten dürfen, dass es bis Mitte der 70. Jahrwoche alle Nationen gepredigt wird. Und wenn Paulus nicht irgendjemand, sondern den Führenden sagen, sein Evangelium erklären musste, ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, dann muss es ja ganz offensichtlich eine Botschaft gewesen sein, die sie in dieser Art und Weise nicht kannten. Sie war also den Zwölfen nicht bekannt und es muss offensichtlich ein anderes, niemals ein andersartiges, haben wir auch schon gestern betont, sondern ein anderes Evangelium sein, als das Evangelium, welches die 12 verkündigten. Ich möchte ganz versuchen, ein Beispiel zu nennen. Stellen wir uns eine Universität vor. Da ist ein Professor, der ist weltweit bekannt, eine Kapazität seines Faches. Und jetzt kommt ein Student daher, aus dem ersten Semester, direkt nach dem Abitur. Und er bietet um einen Termin bei diesem Professor. Und dann bekommt er einen Termin. Und dann muss er ihm sagen, Sie, hören Sie mal zu. Sie unterrichten dieses und dieses Fach. Ich muss Ihnen jetzt mal was erklären bezüglich dieses Faches. Also verstehen wir, das sehen wir, das muss eine Botschaft gewesen sein, die vorher so noch nicht bekannt war. Und wir müssen uns ja vergegenwärtigen, wenn den 12, den Angesehenen, die 3 Jahre lang mit dem Herrn unterwegs waren, die nach Apostelgeschichte 1 40 Tage lang zwischen Auferstehung und Himmelfahrt vom Herrn selbst einen Detailunterricht über das Reich Gottes erhielten, wenn denen also tatsächlich vom Apostel Paulus das von ihm verkündigte Evangelium unter den Nationen vorgelegt werden musste, dann muss das also eine ganz neue, vorher noch nie dagewesene Botschaft gewesen sein. Sonst wäre es eine Vermessenheit des Paulus gewesen, genauso wie so eine Vermessenheit dieses Studenten, von dem ich gerade gesprochen habe. Eine zweite Tatsache, die zu klären ist, ist doch diese. Wie kann es sein, dass dieser Paulus den Nationen das Evangelium verkündigt und es wagen kann, diesen Auftrag zu den Nationen zu gehen, für sich zu beanspruchen, wenn diese Männer, mit denen er hier spricht, von niemand geringerem als dem auferstandenen Herrn selbst diesen Auftrag bekamen, den Nationen das Evangelium zu verkündigen. Haben wir doch gelesen, Matthäus 28, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also normal hätte die sagen müssen, lieber Bruder, alles gut gemeint, aber bitte, wir haben den Auftrag. Du kannst dich uns anschließen, aber wir haben den Auftrag bekommen. Also wir sehen, es muss eine andere Botschaft sein. Und wie, sonst könnten wir auch nie verstehen, dass Paulus und Barnabas ja die rechte Hand gegeben wurde, wie wir es in Galater 2,9 lesen und die Apostel damals zum Ausdruck brachten, die Apostel der Beschneidung, jawohl, du zu den Nationen, du hast das Apostelamt für die Nationen, so wie wir für die Beschneidung. Also einmal mehr erkennen wir, dass wir das Gesamtzeugnis der Schrift betrachten müssen. Das ist so wichtig. Wir verstehen sonst überhaupt gar nicht, was da abläuft, wenn wir nicht das Gesamtzeugnis der Schrift betrachten. Einmal mehr erkennen wir, ja, es war von der bisherigen Gottesoffenbarung eine völlige Unmöglichkeit, den Nationen das Evangelium zu predigen, bevor Israel nicht seinen Messias erkannt hat und seine nationale Wiedergeburt erlebt hat. Und manchmal wird ja auch gesagt, Herr Petrus ist ja auch zu den Nationen gegangen und hat dort das Evangelium im Haus des Cornelius verkündigt. Freilich ist er dorthin gegangen, aber gerade dieses Geschehen zeigt doch, das war praktisch eine Sonderlektion, die der Petrus von Gott bekommen hat, als Vorbereitung auf das, was jetzt dann beginnen würde. Und gleichzeitig können wir das auch in der Richtung verstehen, der Petrus hat ja die Schlüssel fürs Königreich bekommen. Und so können wir auch sagen, ja, da hat er bei den Nationen aufgeschlossen. Ja, auf dieser Ebene, da lief ja auch noch das Königreichsevangelium. Also ich meine, in Apostelgeschichte 10 sind wir diese beiden Aspekte auf der einen Seite. Die Nationen kriegen das Königreich aufgeschlossen. Der Vertreter des Königreichsevangelium, Petrus, bringt ihnen das Evangelium. Und gleichzeitig wird etwas offenbar gemacht, auch durch dieses Tuch eben, dass Gott ihm zeigt, du Petrus, jetzt musst du dich umstellen, jetzt geht's in eine andere Richtung, jetzt kommt etwas ganz Neues. Ja, und freilich haben die Apostel der Beschneidung auch außerhalb der Grenzen Israels Evangelium verkündigt, ohne Zweifel, aber immer unter solchen aus dem 12-Stämmevolk Israel. Und die Apostel der Beschneidung sind uns hier ein ganz, ganz großes Vorbild, weil sie blieben dem Auftrag ihres Herrn treu. Sie blieben ihrem Auftrag treu, ihrem Volk die Botschaft vom Herrn Jesus als ihrem König und Messias und der Königreichserwartung hier auf dieser Erde zu verkündigen. Da haben die sich nicht davon abbringen lassen. Diesen Dienst haben sie ja in Treue ausgeführt. Bis, ja, dann, wie wir es gestern gesagt haben, ja, diese Linie auch äußerlich sichtbar vorübergehend auslief, äußerlich sichtbar, ja, durch die Zerstörung des Tempels. Also für sie war völlig klar, für sie gilt der Auftrag des Herrn, zu den Nationen zu gehen, erst dann, wenn ja Israel den Herrn angenommen hat. Beachten wir die Reihenfolge, die Jakobus auf dem Apostelkonzil aussprechen darf, Apostelgeschichte 15, 14 bis 17. Ich formuliere es in meinen Worten: Jetzt ein Volk aus den Nationen, danach Aufrichtung der verfallenen Hütte Davids, danach die übrigen Menschen und alle Nationen, über die der Name Jahwes ausgerufen wird. Und im tausendjährigen Reich, da wird freilich der Name Jahwes über die Nationen ausgerufen. Wir wollen jetzt einige Elemente ja herausgreifen. Inhalte des paulinischen Evangeliums. Erster Punkt: Durch Israels Fall den Nationen das Heil. Ja, wir haben gerade gesehen, die Apostel der Beschneidung durften die Umkehrung der Reihenfolge begreifen. Vom Alten Testament, von den Evangelien bis hinein in die Apostelgeschichte hieß es: Nach Israels nationaler Wiedergeburt, Verkündigung des Heils an die Nationen durch Israel. Und jetzt im Gemeindehaushalt gilt gerade das Gegenteil. Durch Israels Fall den Nationen das Heil. Wir haben den ganz wichtigen Satz aus Römer 11, Vers 11 und wollen den lesen. Ich sage nun, sind sie, nämlich Israel, etwa gestrauchelt, auf das sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall oder Fehltritt ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wir erkennen also, erst Israels Fall machte den Weg für diese Heilsbotschaft unter den Nationen frei. Gott ist absolut treu. Erst als Israels fiel, hat Gott diesen ganz neuen Heilsweg für die Nationen geoffenbart. Direkter Zugang zum Herrn Jesus als Glieder an seinem Leib, ohne Vorrangstellung, ohne Mittlerdienst Israels. Der nächste Punkt haben wir gestern auch schon betrachtet, ein wenig: Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben. Und da haben wir schon gelesen, Apostelgeschichte 14, 27, da lesen wir das ganz Neue: Sie kommen zurück, Paulus und seine Begleiter von der ersten Missionsreise, und sie berichten der Heimatgemeinde in Antiochien. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Was für eine Aussage, liebe Geschwister. Gott hat uns Nationenleute eine Tür des Glaubens aufgetan. Was damals in Apostelgeschichte 13 geschehen ist, wir können nicht gewaltig genug davon denken, so möchte ich es mal formulieren, was da geschehen ist. Paulus predigt dort, wir haben es schon gelesen, ich möchte es nochmal lesen, Apostelgeschichte 13, 38 und 39. Er predigt dort: So sei es euch nun kund, Brüder. Er spricht zu seinem Volk in der Synagoge, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Und dann haben wir gestern schon Vers 48 erwähnt, wo es heißt: Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Die Tür wird aufgemacht für uns Nationenleute. Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben. Ganz gewaltig. Ohne Gesetzesbeobachtung. Außerhalb, getrennt vom Gesetz. Wir haben Römer 3, 21 und 22 gelesen. Jetzt aber, also jetzt, eine ganz neue Phase in der Heilsgeschichte, ist ohne, außerhalb, getrennt vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. bezeugt durch das Gesetz und die Propheten Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben Jesu Christi gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Jetzt nach Golgatha ist diese Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden. Und wir dürfen erkennen, dass auch ein Petrus das erkennen durfte, wenn wir lesen in Apostelgeschichte 15, 10 und 11. Da ging es ja darum, ja, müssen wir jetzt den Nationen das Gesetz auferlegen? Da sind ja welche aufgetreten. Ja, halt, sind die gesagt, halt, erstmal, die müssen erstmal alle beschnitten werden, sonst geht da überhaupt nichts. Und dann bezeugt dort der Petrus ganz am Anfang: Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten, sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Rettung aus Gnade ohne Gesetz, das durfte er auch erkennen. Kommen wir zurück auf unsere Formulierung in Galater 2. Ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Ja, diese Botschaft durch die Gnade Gottes, einzig und allein aus Glauben, ohne Mittlerdienst des Volkes der Wahl, diese frohe Botschaft predigte Paulus unter den Nationen und die dürfen doch auch wir predigen. Und es ist doch unsere Freude, dass wir so eine frohe Botschaft predigen dürfen, wie es Paulus ja im 2. Korinther 5 sagt: Wir sind Botschafter in Christi Stadt. Ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist alles bezahlt, es ist alles, ja, erledigt, so möchte ich mal sagen. Auf jedem Blatt unseres Lebensbuches steht schuldig. Und gleichzeitig bezahlt. Diese frohe Botschaft dürfen wir verkündigen. Vertraue dich dem Herrn Jesus an und du darfst es erleben, dass der Herr Jesus in deinem Herzen Wohnung macht, du seinen Glauben empfängst, der uns rechtfertigt. Ja, Paulus nennt unsere momentan laufende Verwaltung in Epheser 3 Verwaltung der Gnade. Verwaltung des Geheimnisses und in 1. Timotheus 1, 4 Verwaltung Gottes, die im Glauben ist. Ja, dass wir Nationenleute losgelöst von Israel in solch einen Stand kommen dürfen, wie wir noch sehen werden, sogar die Vervollständigung des Christus sein dürfen, das war ein Geheimnis. Kein anderer Apostel hat diese Botschaft verkündigt als nur Paulus. Wir kommen zum nächsten Inhaltspunkt mit einer der zentralsten Inhalte. Wir haben die Rechtfertigung betrachtet und jetzt dürfen wir betrachten, die Leibesgemeinde ist die Vervollständigung des Christushauptes. Ein nächster ganz zentraler Punkt des paulinischen Evangeliums. Und wir lesen dazu Epheser 1, 22 und 23. Und hat alle seinen Füßen untergeordnet, nämlich Gott der Vater, seinem Sohn Jesus Christus, und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist. Die Fülle oder die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Und ich habe keine Freiheit zu sagen, dass Paulus hier von einem Bild spricht. Sie ist sein Leib, die Versammlung. Manche sagen, ja, das kann man, der eine sagt Braut und der andere sagt Leib und der andere sagt Haus. Nein, liebe Geschwister, ich kann es nicht anders sehen. Sie ist sein Leib. Dass Israel Braut und Eheweib des Herrn Jesus ist, lesen wir durch die ganze Schrift hindurch. Vom Alten Testament bis hinten raus in die Offenbarung, siehe, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Ja, ganz gewaltig. Aber dass der Herr Jesus eine Vervollständigung bekommt, eine Leibesgemeinde, die aufs Innigste organisch mit ihm verbunden ist, das war durch die ganze Schrift hindurch völlig unbekannt und wurde direkt von dem erhöhten Christus, nur dem Apostel Paulus, geoffenbart. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib, Teil seiner selbst, keine zweite Person neben dem Herrn Jesus wie die Braut und Ehefrau. Wobei wir das so verstehen dürfen, der Christus ist Haupt und Glieder und der neue Mensch männlich-weiblich ist Haupt und Glieder der männliche Teil, Israel der weibliche Teil, der Christus nach der Hochzeit. So dürfen wir es formulieren. Ja, aber jetzt in der jetzigen Zeit die Gemeinde, ja, organisch mit dem Christus verbunden, Teil seiner selbst, mit ihm verbunden für Zeit und Ewigkeit. Alles, was der Vater tut, das tut er zusammen und durch seinen Sohn. Alles, was der Sohn tut, tut er zusammen und durch seine Glieder. Wir haben auch diesen Vers schon gelesen. Ich möchte ihn nochmal nennen. 2. Korinther 1, 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wir erahnen nun, was Paulus meint, wenn er in Epheser 4, 11 bis 13 schreibt. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen. Wachstum also zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, Haupt und Glieder, der männliche Teil, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Und wenn es hier heißt, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens, das bedeutet nicht, dass wir alle gleich denken, dass wir alle in allem die gleiche Schau haben, sondern die Einheit des Glaubens, liebe Geschwister, wenn wir die suchen, ja, was bedeutet denn das? Dann müssen wir ja das Verhältnis zwischen Vater und Sohn betrachten. Da finden wir die Einheit des Glaubens. Der Vater tut nichts ohne den Sohn. Und der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Also wir finden ja im Johannesevangelium gewaltige Aussagen über diese wunderbaren Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Ich möchte uns mal lesen, Johannes 5, Vers 19, da sagt der Herr Jesus, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Und dann Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundert. Da sehen wir diese Liebesgemeinschaft zwischen Vater und Sohn, dieses Vertrauensverhältnis. Petrus nennt es in der Pfingstpredigt, wo David prophetisch auf den Herrn Jesus sagt, du wirst meine Seele nicht im Scheol lassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Dieses Vertrauen hatte der Sohn zum Vater. Ja, und so dürfen wir erkennen, der Vater hat uns so ganz eins gemacht mit seinem Sohn. Was de jure in Kreuzenauferstehung für eine ganze Geschöpfung geschah, das dürfen die Glieder seines Leibes heute schon erfahren. Heute schon dürfen wir so morgens aufstehen, so möchte ich mal sagen, Römer 6, Vers 11, als auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Wir sind mitgestorben mit unserem Herrn. Gott aber lebend in Christo Jesu. Also nicht nach 5 Jahren bin ich so weit, dass ich mich der Sünde für tot halte und dann kann ich beginnen, für den Herrn Jesus zu leben. Dann fange ich nie an, für den Herrn Jesus zu leben, sondern indem ich mich der Sünde für tot halte, auf diese Art und Weise, darf ich mich meinem Herrn zur Verfügung stellen und ihm leben. Und wenn ich gefallen bin, dann darf ich wieder aufstehen. Das haben wir doch diese Tage auch schon kostbar hören dürfen. Ja, wir erinnern uns, was wir in Galater 1,16 gestern gelesen haben, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte. Wir verstehen uns sehr klar, wenn die Leibesgemeinde die Vervollständigung des Christushaupt bildet, dann kann der Inhalt des paulinischen Evangeliums nur eine Person sein, nämlich der Christus bestehend aus Haupt und Gliedern. Und die Glieder kommen eben aus allen Nationen. Auf der Ebene der Gemeinde ist, ich hoffe, dass das jetzt nicht missverstanden wird, Israel wie eine andere Nation. Weil da das überhaupt gar keine Rolle spielt. Aus welchem Herkunftsland oder von welcher Abstammung einer ist. sondern da gilt eine ganz neue Menschheit. Was ist unsere Erwartung? Ganz klar, wir haben es auch schon genannt, ihn, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündige, er unser Haupt. Unsere Erwartung ist der Tag Christi Jesu, der mit der Auferstehung der Toten in Christo beginnt. Das Verhältnis, das wir als Glieder seines Leibes zu unserem Herrn und Haupte haben dürfen, stellt den Zustand der Vollendung dar. Paulus schreibt, dass auf uns die Enden der Äonen ja gekommen sind. Die Enden, die Abschlüsse, die Ziele der Zeitalter. Das dürfen wir doch so verstehen. Das, was die ganze Schöpfung in der Vollendung erleben darf, das dürfen wir heute schon erleben. Und was ist ja die Vollendung? Epheser 1, 9 und 10. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat, in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ich habe noch drei Punkte, und da versuche ich jetzt etwas zu kürzen. Ja, ein weiterer Inhalt, ich habe so formuliert, ferne, Entfremdete und Hunde dürfen Kinder, Söhne und Erben oder Losteilinhaber werden. Und wir alle, denke ich, kennen diese Geschichte, wo der Herr Jesus dieser Griechin begegnet, die ihm hinterher ruft, erbarme dich meiner, Herr Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und wie der Herr Jesus ihr dann antwortet, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und sie lässt nicht ab, sie schreit zu ihm, Herr, hilf mir. Und dann sagt der Herr Jesus ihr ein Wort. Und das zeigt uns die Stellung der Nationen vor dem Gemeindehaushalt. Vers 26, Matthäus 15. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein, oder da heißt, steht eigentlich ein verächtlicherer Ausdruck, den Kötern hinzuwerfen. Und was sagt die Frau? Sie ist nicht völlig entsetzt. Was ist das für eine Aussage? Wie bezeichnest du mich? Nein, sie stellt sich völlig unter diese göttliche Ordnung, die da gegolten hat. Sie stellt sich völlig darunter. Sie gibt ihm vollkommen recht, indem sie sagt in Vers 27, ja, Herr, denn es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren fallen. Sie sagt, jawohl, ich weiß, ich bin so ein Köter. Aber die Hunde, die essen auch von den Brosamen. Also sie anerkennt diese Gottesordnung, das Volk der Wahl, die Kinder, die am Tisch sitzen und essen, und die Nationen, die Hunde, die da von der Brosamen, ja, was hoffentlich bekommen. Und der Herr sagt ja dann, o Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ja, und jetzt, was gilt heute? Mit, so können wir sagen. Mit, Sünd, das sind lauter ja Beschreibungen von uns, was uns gilt. Ich möchte uns eine Stelle lesen, Epheser 2, 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. Also der Vater hat uns so ganz eins gemacht mit seinem Sohn. Liebe Geschwister, ist das nicht eine kostbare Botschaft? Möge sie uns einfallen, wenn wir in Anfechtung und Not sind. Und was ist die Konsequenz daraus? Das gehört immer zusammen. Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit meiner Gesundheit? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meiner Kraft? Das sind lauter Sachen, die damit zusammenhängen, mit dem Sinnen nach droben, stelle ich mich dem Herrn zur Verfügung, oder Paulus als Sammelbegriff, sinne ich auf das, was auf der Erde ist. Also bitte nicht als Gesetz verstehen, aber unsere Orientierung, unsere Ausrichtung, die muss nach droben sein. Ja, und wir dürfen sogar mit dem Christus im Geist schon sitzen, ja, mit ihm sitzen, so haben wir es gelesen. Also ganz gewaltig, wenn wir an die Offenbarung denken, die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen vor dem Thron. Und wir als seine Glieder mit ihm auf dem Thron, dürften wir nie aussprechen, wenn es nicht in unserer kostbaren Bibel stünde. Ja, Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Und in Vers 17 lesen wir, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn aber Kinder, so auch Erben oder Losteilinhaber Gottes und Losteilinhaber Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Es ist also ein Losteil für uns bereit, so möchte ich es mal sagen. Aber wir lesen hier es ganz eindeutig. Wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Ja, ganz einfach gesprochen, wenn wir dem Leiden aus dem Weg gehen, hat das Herrlichkeitsverlust zur Folge. Auch hier bitte nicht missverstehen, von unserer Stellung her sind wir seit dem Tag, da wir eine neue Schöpfung werden durften, gerechtfertigt und völlig eins gemacht mit dem Christus. Wir sind in ihm schon zur Fülle gebracht, von unserer Stellung her. Doch die Umgestaltung in das Bild Jesu, de facto in unserem Leben, da lesen wir hier, ja, das erfolgt durch Leiden. Leiden um unserer Sünde willen, wo wir leiden unter unserem verdorbenen Herzen, den bösen Gedanken, die aus dem Herzen kommen, von denen wir gehört haben. Leiden um des Evangeliums willen, physische Leiden, psychische Leiden, familiäre Leiden. Wenn schon im natürlichen Leben neues Leben nur durch Leiden und Schmerzen herausgeboren wird, wie viel mehr im geistlichen Leben? Es geht nur über die Leiden, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Diese zwei Stücke gehören untrennbar zusammen. Und mir sind drei Situationen vor Augen, wo gläubige Menschen einen schweren Leidensweg bis zum Tod gehen mussten. Und nach ihrem Tod sind welche aus dem Angehörigenkreis dadurch gläubig oder sind gläubig geworden, also wo wir sehen, da ist wie, wenn was herausgeboren worden ist. Also von daher, wie im natürlichen Leben, wie viel mehr im geistlichen Leben. Wir suchen nicht die Leiden, aber wenn wir dem Leidensweg aus dem Weg gehen, hat das Herrlichkeitsverlust zur Folge. Vorletzter Punkt, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Wir lesen 1. Mose 12, 1 bis 3. Ne, brauchen wir eigentlich nicht lesen, haben wir gestern betrachten dürfen. Ich möchte nur den letzten Teil lesen. Und in dir, also in dem Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also hier sehen wir der Auftrag Israels, die Erde, die Geschlechter der Erde. Und jetzt Philipper 3, 20 und 21, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich unterzuordnen. Nach 1. Mose 1, 1 gibt es zwei Schöpfungsbereiche, die Himmel und die Erde. In beiden Schöpfungsbereichen kam es zum Fall, geschah Sünde und dadurch Tod. Wir wissen, dass der Fall Satans in der unsichtbaren Welt und dann der Fall Adams. Und deswegen, ja, braucht es für beide Schöpfungsbereiche eine Heilskörperschaft. Und jetzt gibt unser himmlischer Vater seinem Christus zwei Heilskörperschaften, das zwölfstämmige Volk Israel, sein Eheweib, für die Erde und die Gemeinde des Leibes des Christus, für das All, für die Himmel. der Adressat der Segensverheißung an Abraham, alle Geschlechter der Erde. Auftrag Israels im tausendjährigen Reich und noch viel mehr im Vollumfang auf der neuen Erde. Doch eben nicht nur die Menschen auf der Erde, sondern ja, es gibt ja sicherlich um ein Vielfaches mehr Geistwesen. Es gibt nicht nur eine Milchstraße, eine Galaxie, und so dürfen wir erahnen, dass die Anzahl der Geistlichkeiten die Anzahl der Menschen bei weitem übertrifft. Und im gesamten All muss das Evangelium der Gnade, des Heils und der Rettung in Christus verkündigt werden. Und wenn wir in Offenbarung 22,2 lesen, dass die Blätter des Baumes des Lebens auf der neuen Erde zur Heilung der Nationen sind, dann sehen wir, wie dort auf der neuen Erde die Lebendigmachung der Nationen stattfindet. Und da wird sicherlich wieder das Evangelium der Gnade erklingen, ganz kostbar. Erreichten im tausendjährigen Reich die Nationen Massen die Jüngerstufe, so werden auf der neuen Erde durch die Verkündigung des Evangeliums der Gnade die Nationen ja zu einer neuen Schöpfung werden, wenn sie vom Baum des Lebens ja die Früchte essen dürfen. Und wenn Paulus in Epheser 2 sagt, dass Gott in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade, die uns in seiner Güte in Christus zugeflossen ist, dort in den himmlischen Örtern zur Schau stellen will, und es heißt in Epheser 3, Vers 10, dass schon jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, dann erkennen wir, das wird die Aufgabe der Gemeinde sein, den Geistlichkeiten in den Himmelswelten, den Gefangenen in den Gerichtstiefen, Evangelium des Heils, der Rettung und der Befreiung aus Sünde und Schuld zu verkündigen. Und mir fiel da eine Aussage von Johannes Ullmann ein, er hat es ja immer wieder mal so formuliert, Gott hat zwei Söhne, einen für die Landwirtschaft und einen für die Raumfahrt. Also diese beiden Bereiche. Oder wir können es auch hier wieder nehmen, die Frau, die im Haus alles managt und richtet und macht. Und der Mann, der geht nach außen, kommt überall, was weiß ich worum, beruflich, und überall hat er seine Aufgaben. Und so dürfen wir es auch sehen, Christus und seine Ehefrau, das Volk Israel, und wir gehören zu dem Christus. Also wir sehen die Linien immer als gemeinsame, ja, zusammengehörende Heilskörperschaften. Der letzte Punkt, die Todesaufhebung im ganzen All. Da komme ich zum Anfang zurück. Was haben wir gesagt? Ganz am Anfang, was ist Evangelium? Evangelium ist die Botschaft der Todesüberwindung. Und bei Paulus eben finden wir die Todesaufhebung im gesamten All. Und wir wissen und wollen es noch einmal betonen, das geschah auf Golgatha. Das ist die alles entscheidende Frage bezüglich des Ausgangs der Heilsgeschichte. Was geschah auf Golgatha? Und als der Herr Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, da war nicht nur die Möglichkeit geschaffen, dass jetzt wieder Menschen Gottes Leben bekommen und ja in Lebensgemeinschaft mit Christus kommen. Nicht nur die Möglichkeit, sondern das war die Garantie, liebe Geschwister. Und in der Auferstehung hat es der Vater als vollgültig bestätigt. Ich lese uns nochmal 2. Timotheus 1, 9 bis 11, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Apostel, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Ja, durch sein Blut, das er auf Golgatha vergoss, da hat Gott ja der Sünde ihr Urteil gesprochen. Da hat er die Sünde abgeschafft, oder Albrecht, du hast mal so formuliert, auf Null gesetzt. So lesen wir es in Hebräer 9, Vers 26. Das Blut des Sohnes ist das Lösegeld für das ganze All. Und ganz wichtig, nicht das Verlassen seiner Seele aus dem Scheol reichte aus, sondern seine leibhaftige Auferstehung markiert die Todesüberwindung. Und ist auch bei uns so. Wir haben dann den Tod überwunden, nicht wenn wir ins Grab reinkommen, sondern wenn wir aus dem Grab rauskommen. Beziehungsweise wenn wir die Entrückung als Lebende erleben, wenn wir verwandelt werden, dann haben wir die Todesüberwindung. Und ich möchte uns zum Abschluss lesen, 1. Korinther 15, 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und Römer 4, 25, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Jetzt gibt's Rechtfertigung für eine ganze Schöpfung. Und durch dieses Evangelium der Gnade, das der Apostel Paulus verkündigen durfte, ja, wird ja die ganze Schöpfung nach Gericht und Zerbruch ja durch Glauben zu einer ganz neuen Schöpfung werden. Und wenn nichts und niemand mehr im Tode ist, dann wird auch der Tod als letzter Feind verschlungen werden in Sieg und Gott wird sein Alles und in allem. Und wir dürfen uns freuen über dieses herrliche Evangelium. Amen. Wir beten noch. Ja, wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, für diese frohe Botschaft, für diese herrliche Botschaft, die wir in deinem Wort lesen dürfen. Ja, dass wirklich es einen Ausgang aus dem Scheol für alle gibt, weil du, Herr Jesus, der Erstling bist, der durchgebrochen ist, über den ausgerufen werden kann, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und so wird das einmal ja für die gesamte Schöpfung gelten und dann wird auch der letzte Feind, der Tod, aufgelöst werden, verschlungen werden in Sieg. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir heute schon als Glieder an deinem Leibe zu dir gehören dürfen, für Zeit und Ewigkeit untrennbar mit dir verbunden. Und da wollen wir dir so herzlich danken, geliebter himmlischer Vater, dass du uns so ganz eins gemacht hast mit deinem Sohn. Ja, dass wir nie mehr allein sind, im Leben und im Sterben nicht, dass diese Lebensverbindung zu dir, diese Verbundenheit nie mehr aufhört. Wir preisen dich und beten dich an. Und das ist unser Gebet, dass wenn noch welche da sein sollten, die eben noch nicht zu dir gehören, dass sie, ja, wenn sie den heiligen Ruf hören, ja, ihr Leben dir, Herr Jesus, anvertrauen. Und für uns, die wir gläubig sein dürfen durch deine Gnade, schenke es, dass wir uns zubereiten lassen auf deinen bald kommenden Tag und dass wir so durch unser Leben gehen, dass wir uns der Sünde ja für gestorben halten und dir lebend unseren Alltag gestalten, Herr Jesus. Amen. Amen.